ist immer schön, wenn ich über die Wüste reden kann. Und es ist immer ein Stück, schnürt es mir natürlich den Hals zu, weil es meine geliebte Tochter betrifft und ich sie lieber hier hätte und es ihr zeigen könnte. Aber jetzt mache ich das alleine auf dieser Welt und trage sie einfach in meinem Herzen mit.
Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbst erkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landesstelle Baden-Württemberg für Familien mit einem schwerkranken Kind am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte. Und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsangebote in ganz Baden-Württemberg. Und manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Sie.
Bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich mich bei allen bedanken, die den Podcast Wegbegleiter über bald 7 Jahre hören und unterstützen. Auf Ende des Jahres werde ich mich von der Landesstelle Baden-Württemberg am Hospiz Stuttgart und damit auch vom Podcast Wegbegleiter verabschieden. Ich gehe im Guten und reich beschenkt aus dieser tollen Stelle mit ihren vielfältigen und wichtigen Aufgaben. Mit dem Podcastbeitrag heute geht die 80. Folge im Wegbegleiter online. Aus jedem Gespräch bin ich beschenkt und um mindestens eine Perspektive reicher herausgegangen. Wir haben mit dem Podcast Wegbegleiter ein Format geschaffen, in dem die Lebenswelten von Familien mit einem schwerkranken Kind einen geschützten und gleichzeitig ungefilterten Raum bekommen. Ein Ort, an dem über ein Thema gesprochen werden kann, das viele sonst lieber verschweigen oder ganz aus dem Weg gehen, nämlich das Leben mit einem schwerkranken Kind. Diese Familien stehen vor großen und vielfältigen Herausforderungen in ihrem Alltag und die Belastungen steigen weiter. Es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen und die Aufmerksamkeit auf pflegende Familien richten, damit ihre Lebensrealitäten wahrgenommen und vor allem mitgedacht werden. Im Übrigen, wenn Sie und ihr zur Sichtbarkeit von pflegenden Familien beitragen möchtet, könnt ihr auch sehr gerne unsere Papas-Aktion unterstützen. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite. Ich bedanke mich für das Vertrauen und dafür, dass Sie und ihr den Podcast Wegbegleiter immer wieder einschaltet und in euer Zuhause gelassen habt. Die ersten Folgen für das neue Jahr sind bereits vorproduziert und in der Zwischenzeit wird sich sicherlich eine gute Nachfolge gefunden haben. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, ein glückliches und gesundes neues Jahr und jetzt ganz viel Freude bei der heutigen Folge. Heute sprechen wir im Podcast Wegbegleiter über ein ganz besonderes Trauerangebot, nämlich eine Wüstenwanderung für Eltern, die ihr Kind verloren haben. Zu Gast bei mir ist Helena. Sie ist im Februar 2024 mit einer Gruppe durch die Wüste gewandert. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Aber ich freue mich einfach sehr auf das Gespräch und bin sehr dankbar, dass ich dir all meine Fragen stellen darf, die ich zu diesem Angebot habe. Und es sind ganz, ganz viele. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen, Anna. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch sehr und ich beantworte dir gerne alle Fragen, weil ich denke ganz, ganz gern an die Wüste zurück und habe nicht so viel darüber erzählt erstmal, weil das wie so ein Schatz war, den ich bewahren wollte. Und jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und ich freue mich, dass ich das teilen kann. Dankeschön.
Zu Beginn, wie geht's dir? Wie bist du hier? Wie war dein Tag bisher?
Wie geht's mir? Ganz gut geht's mir heute. Ich hatte allerdings eine echt schlechte Nacht und habe aber jetzt irgendwie seit ein paar Wochen beschlossen, dass ich das dann nutze und backe jetzt immer. Ich verbacke meine Äpfel aus dem Garten.
Großartig.
Und das habe ich gemacht. So war meine Nacht und mein Tag bisher.
Du stellst dich nachts in die Küche und backst da?
Tatsächlich, ja. Aber erst seit Neuestem.
Mega. Und dann Kuchen. Sorry, dass ich jetzt hier so ablärme.
Alles gut. Heute habe ich es muss alles mit Äpfeln sein, damit ich die verwertet kriege, damit die nicht schlecht werden. Und heute habe ich so einen Apfelzopf gebacken.
Oh, sehr lecker.
Ja.
Ja, schade, dass wir uns
da beglücke ich entweder meine Nachbarn mit oder meine Arbeitskollegen.
Ich wollte gerade sagen, schade, dass wir uns nur online treffen. Genau. Ich hätte gerne ein Stück gegessen. Ich hatte es in der Einleitung schon gesagt, das Thema heute ist ein besonderes Trauerangebot für Eltern, nämlich eine Wüstenwanderung in Tunesien auf der Insel Djerba.
Genau.
Und du hast im Februar 2024 daran teilgenommen.
Genau.
Max?
Ja, ich muss dich gleich ein bisschen korrigieren. Wir landen sozusagen auf der Insel Djerba. Fahren wir oder sind wir gefahren 5 Stunden ins Landesinnere, um dort an den Rand der Wüste zu gelangen, zur Wüstenstadt Duz. Und von dort noch ein kleines Stückchen schon in die Sahara. Und dort ist dann der Start der Wüstenwanderung.
Wow.
Ja.
Danke, dass du
gerne
geografischen Lücken. Sehr gut. Magst du zu Beginn ein bisschen von deinem Leben erzählen? Was ist passiert, dass du Teil dieser Gruppe wurdest, die mehrere Tage in der Wüste mit Beduinen verbracht hat?
Ja, selbstverständlich. Also 2017 habe ich das Geschenk meines Lebens bekommen, meine liebe Tochter Lilienne. Lili haben wir sie immer genannt, die Lili. Und da war sehr viel schon in der Schwangerschaft durcheinander und irgendwie, habe ich immer gedacht, Mann, am Ende wurde es ganz schwierig mit der Schwangerschaft. Es war alles sehr beschwerlich und dann kam sie zu früh auf die Welt, hat auch keiner mitgerechnet. Und dann ging's los. Sie wollte nicht essen und war aber ganz schön willensstark und ganz schön süß. Und dann habe ich gleich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl gehabt. Und das hat mir sehr, sehr lange Monate niemand geglaubt. Und dann hat sich nach 8 Monaten herausgestellt, dass sie eine sehr seltene genetische Erkrankung hat. Und das hat man ihr nicht angesehen. Hauptmerkmal war eben die Bauchspeicheldrüse, dass die nicht verdaut, keine Fettenzyme zur Fettverdauung herstellt und ihr Knochenmark nicht genügend Blutzellen produziert. Das Swachman-Diamond-Syndrom, um das einmal zu nennen. Und dann begann ein sehr, sehr, sehr beschwerlicher Weg mit wenig Quality Time, um das mal so zu sagen. Immer in Sorge. Zum Glück haben wir tolle Menschen getroffen auf unserem Weg, die uns wirklich ganz doll geholfen haben, zu denen ich auch nach wie vor Kontakt habe. Und dieses Leben von Lili hätte nicht wegen der Erkrankung zum Sterben führen müssen. Und sie hat es aber leider nicht geschafft. Es kamen viele Diagnosen, es kamen leider auch viele Fehleinschätzungen und, ja, ich sage es ganz hart, Fehler bei Behandlungen, einfach aufgrund der Unwissenheit auch einer seltenen Erkrankung, was die alles so mit sich bringt. Und dann hätten wir erst die Leber und dann das Knochenmark transplantieren sollen, und zwar in 2022. 21 kam das auf, Ende 21, 22 hat sich das alles zugespitzt mit dramatischen Szenen, muss ich echt sagen. Und dann ist sie im November, also es ist jetzt gerade die Jahreszeit sozusagen, wo wir vor 2 Jahren im Krankenhaus lagen und sie einen sehr schlimmen, langen Krankenhausaufenthalt hat, der leider zum Tod geführt hat. Und deswegen gehöre ich leider dieser Gruppe Menschen an, die sich trauernde Eltern oder man sagt auch verwaiste Eltern. Deswegen gehöre ich leider diesem Kreise an.
Kannst du dich noch erinnern, wie du auf dieses Angebot dann gestoßen bist? Also du warst ja oder bist ja in, du hast dein Kind verloren, du bist in deiner Trauer und ich weiß nicht, ich stelle mir das ja manchmal so vor, als ob man wie verschluckt ist und dass da dieses Angebot durchgedrungen ist. Also kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, also wie verschluckt, das stimmt. Man ist, oder ich war in der Zeit wie so ein Astronaut, das hat eine Freundin von mir ganz gut beschrieben. Man ist wie in so einem Vakuum. Man kann irgendwie nicht am normalen Leben teilnehmen, aber tut man ja automatisch in irgendeiner Form. Und ja, dann hat sie ein ganz schönes Wort gefunden, so ein Astronaut, der gerade ins All geschossen wurde und keinen Anker hat und einfach da rumfliegt und nicht weiß, wo er andockt sozusagen. So ist es tatsächlich, ist das beste Gefühl und Bild, was jemand beschrieben hat darüber. Und da ich zum Glück wirklich tolle Menschen um mich rum habe, die damit gut umgehen können, jeder auf seine Weise, und ich zu einer ehemaligen Dame aus dem psychosozialen Dienst aus Tübingen engen Kontakt habe, hat sie gesagt, Mensch, Helena, da bietet der Förderverein Krebskranke Kinder e.V. aus Tübingen bietet was an. Wäre das nicht was für dich? Ich habe das Gefühl, das wäre genau das Richtige. Weil ich mich nirgendwo dazugehörig gefühlt habe und auch sehr viel noch nicht das tue. Und die Wüste war so total weg von allem. Und dann habe ich gedacht, krass, ich habe das durchgelesen. Natascha Krüger ist sozusagen, die das ins Leben gerufen hat, die Dame. Auch sozialer Dienst in der Klinik, auf der Onkologie. Ich kannte sie auch aus Krankenhauszeiten. Und dann habe ich gedacht, das ist sowas von fernab und mir auch fremd von allem. Ich assoziiere da nichts irgendwie mit. Das ist, glaube ich, richtig cool. Einfach weg von allem. Und dann habe ich mich da angemeldet. Und ich bin sonst echt jemand, der sehr gerne weiß, was auf ihn zukommt, dass ich mich vorbereiten kann. Und das ging da gar nicht. Ich habe dann so einen Zettel bekommen und eine E-Mail und dann durch ein Telefonat, das und das brauchst du. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe keine Zeit zum Nachdenken, ich hatte auch keine Kraft, ehrlich gesagt. Das war eigentlich der Hauptfaktor. Dann habe ich in der Zeit noch einen neuen Job angefangen. Und dann habe ich gedacht, ist jetzt egal. Ich denke jetzt einfach nicht, ich mache das jetzt einfach. Was soll mir schon noch passieren? Muss ich auch ehrlich sagen, ich bin seitdem auch so ein bisschen, es kann immer was passieren im Leben, es geht auch immer noch schlimmer. Aber trotzdem hat sich bei mir das Gefühl eingestellt, ja, ist alles gut. So, ich bin so noch unerschrockener als vorher. Und dann haben wir uns am Flughafen getroffen und dann hatte ich einfach wirklich, okay, was brauche ich, warum, habe ich gar nicht mich gefragt, sondern habe einfach gesagt, das ist die Packliste und das packe ich ein und dann nehme ich dieses Gepackte und dann fahre ich zum Flughafen. Und das habe ich gemacht.
Du hast gesagt, dass du eigentlich keine Hemmungen hattest oder einfach darüber gar nicht nachgedacht hast, sondern einfach in so einem Machen, also ich lasse es jetzt geschehen, vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber ja, dich da so reinbegeben.
Genau.
Gab es auf der anderen Seite aber vielleicht irgendwo auch heimlich bewusst, unbewusst Erwartungen oder Hoffnungen in Bezug auf die Teilnahme?
Von meiner Seite gar nicht. Also natürlich habe ich das mit einem Grund getan, warum es angeboten wird, dass man dass das was Positives für einen ist in dieser Situation. Das war vielleicht meine Erwartung, diese ganz offensichtliche. Aber wie die aussieht oder was mich da erwartet oder wohin mich das führt, darüber habe ich nicht nachgedacht.
Mhm. Also ganz frei.
Ganz frei.
Reinbegeben.
Schafft man auch nicht so oft im Leben.
Wollte gerade sagen. Ja. Weiß nicht, wann ich das mal gemacht habe.
Ja. Ich glaube, ich auch noch nicht. Ja.
Du hast gesagt, du bist dann zum Flughafen gefahren und bist dann nach Frankfurt vermutlich?
Genau. Ich hatte noch 3 Tage vorher das Glück, dass ich schön krank geworden bin.
Natürlich.
Und natürlich, wie das dann so ist. Ich war 2 Jahre nicht weg und dann werde ich krank. Und ich war so krank, dass ich nicht mehr sprechen konnte. Das habe ich auch nie. Das hatte ich das letzte Mal, als ich studiert habe. Und dann hatte ich erstmal Panik. Da habe ich noch gedacht, wie Corona geprägt man so ist. Oh Gott, jetzt bin ich krank. Jetzt darf ich nicht aus dem Haus oder ich darf jetzt nicht mit. Dann hatte ich richtig eine schlimme Nacht und habe gedacht, Mann, das kannst du jetzt nicht machen, die Reise und so. Und dann habe ich Natascha angerufen und die sagte, na ja, klar, wenn du dich fit fühlst genug, dann kommst du mit. Und dann habe ich mir noch ein Antibiotikum geholt. Das war tatsächlich auch gut, dass ich das gemacht habe. Und dann bin ich völlig gestresst und unfit körperlich zum Flughafen nach Frankfurt gefahren mit der Bahn. Und dann hatte ich irgendwie noch ein total stressiges Telefonat und ich konnte aber ja nicht sprechen. Das war aber ganz wichtig, ich musste noch ein paar Sachen klären, bevor ich mich dann eine Woche in ein Funkloch begebe sozusagen. Und dann kam ich da am Flughafen an unserem Treffpunkt. Und dann war Natascha da und ich sah, da waren schon ein paar andere. Und ich glaube, die haben gedacht, um Gottes Willen, weil ich war so am Anschlag gestresst. Und Natascha sagte, hallo Helena, wie geht's dir? Und ich habe mit meiner nicht vorhandenen Stimme so, ich bin total fertig und so. So war der Start. Das war so ein bisschen auch total untypisch für mich, weil ich eigentlich mich immer auf alles so freue und guter Dinge bin. Und da bin ich mal so ganz anders aufgetaucht als sonst, genau. Und dann haben wir uns da langsam kennengelernt. Es war alles sehr verhalten, muss ich sagen. Waren, glaube ich, alle sehr, keiner wusste, was uns erwartet.
Du meinst unter den Teilnehmern?
Unter den Teilnehmern, mhm. Da alle Natascha, glaube ich, kannten, soweit ich das verstanden habe, wusste man, glaube ich, wenigstens, okay, da ist unsere eine Ansprechpartnerin, die wir kennen. Und ja, und dann standen wir da alle und haben uns so angeschaut und haben gesagt, okay, wir sind jetzt bald ganz nah beieinander wohl, die nächste Woche.
Und ihr alle habt ein verbindendes Schicksal.
Ja, wir haben alle ein verbindendes Schicksal und ganz unterschiedlich, wie sich dann rausgestellt hat. Also alle verschiedene Geschichten, wie und wann vor allem, das war auch entscheidend. War für mich ein ganz wichtiger Aspekt zu sehen, dass es nach 24 Jahren immer noch genauso ein Schmerz ist, wie wenn es akut ist. Dass, wie man sich dazu verhalten kann oder wie man damit umgeht, ist anders, aber der Schmerz ist derselbe. Und das habe ich schon immer vermutet.
Ich wollte gerade fragen, wie war das für dich? War das eher so, dass du gedacht hast, nach 24 Jahren, hattest du irgendwo den Gedanken, das hört irgendwann auf? Oder warst du eher erleichtert, weil du gemerkt hast, es muss gar nicht weggehen?
Genau, das Zweite. Das hast du schön formuliert. Weil man kriegt ja immer, leider, immer mal wieder so von außen suggeriert, ja, die Zeit heilt alle Wunden und das wird besser und warten, also so, es ist sehr schwierig. Ich weiß auch, dass es für Außenstehende sehr schwierig ist, damit umzugehen, weil wir uns ja mit dem Thema Tod so ungern befassen. Aber das baut so einen Druck auf.
Ja.
Und ich habe immer gedacht, wie soll so ein schrecklicher Schmerz weggehen?
Ja.
Und ich habe mich so unfähig gefühlt, meinen Schmerz in den Griff zu kriegen. Und als ich das gehört habe, wie sie über ihre geliebte Tochter gesprochen hat, die vor 20 Jahren verstorben war, da habe ich gedacht, guck, Mama, Liebe endet einfach nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung und gut so, weil ich habe das immer als merkwürdig empfunden, wenn dieser Schmerz mal weggehen soll. Also deswegen habe ich eben bewusst gesagt, der Schmerz ist derselbe, aber die Frau hat jetzt geschafft, 20 Jahre damit zu leben und das hat mir Hoffnung und Mut gemacht, dass man es schaffen kann, damit zu leben sozusagen.
Schön. Ich würde gerne noch kurz auf die Gruppe zu sprechen kommen. Ihr seid relativ, also ihr seid eine kleinere Gruppe, überschaubar gewesen. Ich glaube, nicht mehr als 9 Personen.
Genau. Wir waren 9 Betroffene, auch ganz bunt gemischt. Es waren, ich glaube, waren es 2 Paare waren da, 2 Elternpaare. Und die anderen waren alleinreisend. Manche haben aber also trotzdem einen Partner und manche nicht. Also es ist ganz gemischt. Das so fand ich sehr angenehm.
Und von professioneller Seite, du hast jetzt immer wieder Natascha Krüger erwähnt.
Und Henriette Lemp. Und noch eine Trauerbegleitung. So dass man gut eingebettet ist. Also man hat 2 Trauerbegleiterinnen und eine Organisatorin. Und das ist die Henriette Lemp. Die kennt den Beduin Mossem schon sehr, sehr viele Jahre. Die sind befreundet. Und Mossem bringt immer noch 2 seiner Verwandtschaft mit, Verstärkung. also ich sag jetzt immer, weil es klang so, dass das immer dieses Dreierteam ist. Mossem, Ahmed und Ali. Und 10 Kamele. Genau. Und das war eine sehr liebevolle, für mich sehr unerwartet und auch sehr fremde Erfahrung. Weil man sich da natürlich nichts drunter vorstellen kann, wie das ist, mit Beduinen eine Woche in der Wüste zu verbringen. Auch kulturell so unterschiedlich. Und da hat aber Henriette sie ist auch eine ganz tolle Frau. Und die hat ein ganz tolles Händchen dafür. Die macht diese Reisen schon sehr lange, allerdings nicht für trauernde Eltern, sondern einfach für Menschen, die gerne in die Wüste wollen und nicht die typische Touristenerfahrung machen wollen, sondern in einem sehr authentischen Rahmen. Das war ganz, ganz toll. Ja. Sie fährt jetzt im November auch wieder hin mit Normalos, haben wir gesagt.
Genau. Ihr wart die erste Gruppe, die mit diesem Thema sozusagen als verbindendes Glied in die Wüste gereist seid.
Genau, wir waren das Pilotprojekt tatsächlich. Genau, Natascha hat das gesagt, sie würde das gerne ausprobieren und der Förderverein hat gesagt, okay, probiert's aus. War schon auch, glaube ich, sehr unklar, ob das eine gute Idee ist oder vielleicht sogar nicht. Man weiß ja nicht, was dann so entsteht und passiert, aber es war ein voller Erfolg, kann man so sagen.
Du hast vorhin gesagt, dass ihr euch in Frankfurt getroffen habt, am Flughafen. Das heißt, ihr seid von Frankfurt aus dann losgeflogen. Magst du kurz die Anreise einen Abriss geben, dass vielleicht jemand, der den Beitrag hört und sich irgendwie angesprochen fühlt, so ein bisschen eine Ahnung hat, was auf ihn zukommt,
ja,
oder auf sie?
Gerne. Also wir sind mit dem Flugzeug nach Djerba geflogen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr die Flugzeit, 2 Stunden, 4 Stunden. Und dann wurden wir abends, sind wir angekommen, wurden abgeholt von 2 Fahrern mit großen Jeeps, wo oben unsere Koffer drauf kamen. Und dann sind wir auf Djerba noch in ein landestypisches Hotel, ich sag mal lieber Pension, aber es ist ein Hotel, gefahren worden und haben da übernachtet. Da konnten wir uns auch noch mal duschen. Wurden mit einem schönen, typischen, gemütlichen Frühstück empfangen am nächsten Morgen, haben dann unsere Sachen gepackt. Das war alles relativ schnell und sind dann weiter in die Wüste, circa 4 Stunden gefahren, haben einen Zwischenstopp gemacht, noch in einem Dorf, wo wir interessante Dinge angeschaut haben. Ich will nicht zu viel verraten. Das war ganz toll. Und dann sind wir eben in die Wüstenstadt Duz gefahren und hatten da vielleicht noch so 2 Stunden Zeit. Haben auf dem Marktplatz, der ist da sehr bekannt, noch Zeit gehabt, ein paar Dinge anzuschauen, vielleicht auch was zu kaufen. Es lohnt sich tatsächlich da, das frische Obst zu kaufen und noch ein paar Nüsse und so. Das war wirklich richtig köstlich. Und dann habe ich mir tatsächlich noch einen Burnus gekauft. Und das ist so ein ganz typischer Beduinenumhang aus Wolle, aber dünn. Also nicht, wie wir das jetzt denken, so ein dicker gestrickter Schal oder sowas, sondern ein Riesenumhang mit Kapuze, den sie über ihre Kleidung tragen. Und das kann ich jedem empfehlen, weil das ganz was Tolles ist. Auch für hier, wenn man sagt, oh, man sitzt mal irgendwie am Lagerfeuer oder so, kann man den wunderbar tragen. Der hält Wind ab und ist sehr wärmend und gemütlich. Sowas kann man da zum Beispiel kaufen. Und dann sind wir dann von dort wirklich in die Wüste. Und das war echt faszinierend, weil sie ohne Navi einfach wissen, wo sie sind. Das fand ich ehrlich gesagt krass. Das war das
erste. Jetzt seid ihr mit diesen 3 Männern unterwegs?
Erst also mit den Fahrern in die Wüste und die hatten schon kein Navi. Das fand ich schon krass, weil wir sind da wirklich querfeldein und es holperte und rumpelte und durch den dicken Sand und so. Ja, das war echt krass. Da habe ich auch lustige Videos gemacht und dann war es eh schon so ein krasses Urlaubsfeeling, was ich irgendwie so von früher noch kenne, dass man so irgendwo hinfährt und anderes Klima und warm und andere Luft und andere Gerüche.
Ja.
Genau. Aber so unter einem ganz anderen Aspekt. Also da habe ich mich noch gar nicht wiedergefunden. Ne? So, ich war einfach nur so krass. Okay, ich bin jetzt hier eigentlich im Urlaub. Verrückt. Und dann kamen wir da in der Wüste an und dann sahen wir diese Kamele als erstes und dann waren da die 3 Männer und die haben uns so freundlich und liebevoll empfangen. Das war schon einfach echt mega schön. Und dann haben wir uns das da so angeguckt. Überall duftete es und ich dachte mal, was riecht hier so gut? Und zwar um diese Jahreszeit im Februar blühen die ganzen Ginsterbüsche in der Wüste. Mhm. Das war echt richtig toll, beeindruckend. Ja, und dann haben wir, es war ja schon Nachmittag, haben wir unsere Sachen abgepackt bekommen sozusagen, also runter von den Jeeps und dann erstmal alles zu einem Haufen zusammen und wir hatten dann erstmal Zeit, uns hinzusetzen, uns kennenzulernen, unsere Geschichten anfangen zu erzählen, wer wir sind, was uns widerfahren ist sozusagen. Und dann wurde es schon dunkel, es wird recht früh dunkel in der Wüste. Und dann haben wir unsere Nachtlager gesucht und dann zu einem ersten gemeinsamen Essen in der Wüste ums Lagerfeuer herum haben wir uns dann versammelt. Und das war der Empfang und der Start.
Wow.
Ja.
Wie viele Tage seid ihr in der Wüste?
5 Tage.
5 Tage. Spielen sich diese Wüstentage immer gleich ab oder sind sie unterschiedlich?
Was passiert? Man könnte meinen, dass es sich wiederholt, aber jeder Tag ist anders. Das Wetter ist anders.
Mhm.
Die Gegend ist anders. Die Empfindungen sind anders. Und es ist so minimalistisch. Es ist so reduziert alles. Du hast ja keine Einflüsse. Du hörst kein Flugzeug. Du hörst nichts. Keine Autos. Nichts. Das ist echt krass. Und dann entdeckst du, also für Leute, die vielleicht nicht so nah an solchen Themen sind, aber man kommt zurück, man findet fast zurück zu sich wie so ein Kind. Weil man ist irgendwo und man freut sich über jede, oh, guck mal, da ist ja eine Spur von einem Kojoten. Oder der Käfer, überall diese dicken schwarzen Käfer, die so lustige Spuren in den Sand machen. Also das fängt man an, wieder mit sich zu entdecken, weil es gibt ja nicht so viel anderes. Also es hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber so ist es tatsächlich. Und dieses Laufen im Sand, das Erste, was ich gefragt werde, immer, oh, ist das nicht total anstrengend? Und dann sage ich, nee. Man ist irgendwie so, das ist ein so angenehmes Gefühl. Dieser Sand ist wie Seide, ganz, ganz fein und dünn. Und man versinkt da so schön drin, aber man kann trotzdem gut laufen und man konzentriert sich nur auf dieses Gehen und man schaut diesen Kamelen, man läuft immer der Karawane hinterher. Und das sind so schöne Bilder, also dieses Wetter dort, diese Farben, das kann man nicht beschreiben, das ist faszinierend. Und man kriegt so eine Ruhe und das ist ja so eine Weite. Und dann guckt man immer den Kamelen hinterher, wo die so lang laufen. Dann denkt man irgendwann, ach, ich gehe mal hier meinen eigenen Weg und zack, versinkt man total im Sand.
Wahnsinn. Ja.
Die sehen einfach wirklich, wo sie lang gehen können. Also die Beduinen, die führen ihre Kamele da wirklich toll durch, weil die tragen unsere Taschen und das Wasser und das Essen. Für 5 Tage, genau. Und müssen ja einen sicheren Weg haben. Ja, und da kommt man in so eine ganz tolle Ruhe. Und somit ist jeder Tag unterschiedlich. Auch die Atmosphäre, die natürlich zum größten Teil wir erschaffen, dadurch, wie wir sind, das ist das Krasseste daran. Die Wüste ist da und es ist alles möglich. Du kannst dir, glaube ich, eine blöde Zeit machen, du kannst dir aber auch eine gute Zeit machen. Also es ist verrückt, wie das einfach entsteht.
Also das heißt, du projizierst deins auf die Wüste und die Wüste spiegelt es dir zurück, ja. Oder wie meinst du?
Genau. Plus, dass die Wüste dir vielleicht sehr viel, das ist ja so ein großes Wort, Urkraft zurückgibt. So habe ich das empfunden. Ich war schon mal im Grand Canyon, da hatte ich auch so ein Erlebnis, dass ich dachte, krass, wie klein wir sind. Aber die Wüste strahlt so eine Ruhe aus. Und man hat wahnsinnig viel Ruhe und Zeit, um über Dinge nachzudenken und das auch einfach mal stehen zu lassen und nicht den Gedanken fertig denken müssen. Das ist ja so unser Thema vielleicht, dass man keine Zeit mehr hat für Dinge. Und wenn man so ein großes Thema hat, kann das auch beängstigend wirken. War es auch vielleicht, also Angst hatte ich nicht, aber es war schon, ich habe jeden Morgen geweint. Ganz, ganz, ganz schlimm bin ich aufgewacht, immer ganz früh vor allen. Und das habe ich genossen, weil ich bin aufgestanden und habe gedacht, so, jetzt ist Lilly-Zeit. Und dann habe ich mir den Sonnenaufgang, der einfach unfassbar ist und man ja einfach alles sieht, bin ich immer da irgendwo hin, hab mir, oder ich bin auch manchmal rumgelaufen und dann habe ich ganz, ganz bitterlich weinen müssen. Aber was bleibt mir übrig? Also ich habe Trauer und die ist da und die hat Berechtigung. Und das war ein guter Ort, um da mal einfach sich nur damit auseinanderzusetzen. Mit den Gefühlen, die da kommen, mit den Gedanken, mit Schuldgefühlen, mit was kann ich vielleicht auch schon Gutes. Es hört sich immer schlimm an in dem Zusammenhang, aber es geschehen ja auch gute Dinge trotz dieser Geschichte. Über alles war Zeit nachzusinnen. Ja.
In dem Flyer zu dem Angebot steht keine Straßen, keine Menschen, keine Reize, nur Sand. Du hast gerade eben gesagt, du hattest keine Angst, aber wie ist das eben, weil du gerade sagst, diese große Ruhe und dieses nicht abgelenkt werden, sondern dieses zurückgeworfen sein auf sich, in sein Inneres. Und da sind diese großen Emotionen, dieser große Schmerz, dieser Verlust, diese Verzweiflung, ist es nicht, also weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Kann man davor nicht auch, also weil du kannst ja nicht mehr weglaufen,
ja,
du kannst dich nicht ablenken.
Aber ich glaube, was entscheidend ist, wir sind ja begleitet, wir sind ja nicht alleine. Und da sind zwei Frauen, die Trauerbegleiterinnen sind und die machen das ganz wunderbar.
Mhm.
Und es war ja auch immer der Satz, alles kann, nichts muss. Das war, glaube ich, das wichtigste Gebot, was uns mit auf den Weg gegeben wurde in die Wüste. Und wenn Bedarf ist, dann redet man und man hat auch seine Wegbegleiter, die damit sind, und dass man kann entweder sich austauschen oder man sitzt nur beieinander oder man weint zusammen oder der eine tröstet den anderen. Alle Szenarien waren da. Und ich bin sehr tierliebend und ich habe mir dann tatsächlich ein Kamel zwischendurch auch mal gesucht und dachte, oh, ich brauche jetzt mal irgendwie so ein Tier. Und ja, sie sind nicht ganz so verschmust, wie ich mir das erhofft hatte.
Hast du mehr gebraucht?
Es hat ein bisschen gedauert. Die sind wie ihre Besitzer sehr, sehr zurückhaltend, sehr distanziert und aber höflich. Also manche Kamele auch nicht, aber das, was ich süß fand, das hat sich echt mit mir angefreundet. Und ich durfte dann am Schluss auch mit ihm schmusen. Und das hat wirklich gut getan. Das war ganz schön. Also man hat auch die Nähe der Tiere. Und ob man jetzt Tierliebhaber ist oder nicht, spielt da, glaube ich, nicht so eine große Rolle. Weil diese Tiere eine krasse Ruhe ausstrahlen. Die haben uns so, die waren wie so ein Schutzschild in der Wüste. Die wurden im großen Abstand um uns rum gestellt. Also wirklich großer Abstand. Und wurden dann eben da sozusagen halb frei laufend rumgelassen, dass sie eben sich auch ausruhen können. Und dann geben die manchmal so Geräusche von sich. Manche sind auch sehr laut, aber das war total angenehm. Die haben so eine, ja, wie so ein Schutzschild, auch nochmal so eine Ruhe und auch so ein Vibe, so einen beruhigenden, behaglichen mit ausgestrahlt. Ja, und auch die Beduinen, also die sprechen nicht wirklich unsere Sprache, Arabisch vorwiegend und Französisch, natürlich auch ein paar Fitzel Englisch und Deutsch, aber sehr reduzierend haben wir uns also nicht typisch, dass man jetzt einfach miteinander spricht, haben wir kommuniziert. Und die haben auch so eine Ruhe ausgestrahlt. Die sehr respektvoll mit uns und bewachend. Also die haben alles auf dem Schirm, die kriegen irgendwie alles mit. Aber sie lassen einen und gucken einfach, dass es einem gut geht. Und so Sachen wie Lagerfeuer, das ist einfach richtig schön. Die Wärme von dem Feuer, das hilft auch. So ganz einfache Dinge. Und dass man morgens, mittags, abends versorgt wird mit Kaffee, Tee, gutem Essen. Das ist schön und dann wird man wach und kriegt ein Lächeln geschenkt. Das, ja, das war sehr, sehr, sehr angenehm. Sehr schön.
Kannst du dich an einen Moment erinnern, der besonders eindrücklich für dich war?
Ja. Jetzt muss ich mir nur mal überlegen, welcher besonders eindrücklich war, weil es waren viele tolle Momente.
Glaube es dir.
Vielleicht darf ich zwei sagen. Also wir haben, wie, also ich habe eben erzählt, dass ich früh aufgestanden bin immer und das war der beeindruckendste Morgen, glaube ich, dieser Sonnenaufgang. Und dann ist eine, kann ich jetzt schon wirklich sagen, sehr gute Freundin, die ich dort gewonnen habe, auch mit aufgestanden. Ach, und wir haben gar nicht viel geredet. Wir sind dann zusammen, haben wir uns hingesetzt, haben den Sonnenaufgang angeschaut, haben unsere zwei Kerzen angezündet. Jeder kriegt nämlich eine Kerze, der dort in der Wüste ist. Und dann haben wir unsere Gläser mit den Kerzen vor uns gestellt und haben uns den Sonnenaufgang angeschaut und waren einfach nur da mit uns und unseren beiden Töchtern, die wir, glaube ich, ganz warm und präsent irgendwie vor uns hatten oder ja an sie ganz viel gedacht haben. Und einfach diese Zeit zu haben, dass man da sitzt und diese Urkraft Natur beobachtet, wie wunderschön diese Welt sein kann. Und ja, das haben wir... Das hat uns ganz schön verbunden und stark gemacht und hat mir ein ganz krasses Gefühl gegeben, wie man wird eigentlich auf sich selbst reduziert und das passiert nicht so oft. Ich finde das auch abgesehen vom von Trauernden einen ganz wichtigen Zustand, den wir eigentlich gar nicht mehr erreichen oder wofür viele Leute meditieren. Und dass man mal darüber nachdenkt, was bin ich eigentlich? Also ich bin ein Mensch und ich bin auf der Erde und die eigentlichen Dinge wie einfach überleben, ja, ganz simpel, ist ja eigentlich unser Dasein, wenn man es jetzt erstmal so reduziert sagt. Und da kommt man hin an diesen Punkt in der Wüste. Weil die Beduinen können meist nicht schreiben und nicht lesen, aber die können ganz schön viel, was wir nicht mehr können. Was aber eigentlich, also wenn man uns unsere Häuser wegnimmt und unsere Wohnung, dann sind wir
lost.
Ja, dann sind wir am Arsch, um das mal zu sagen. Entschuldigung, aber echt. Und ich habe das beobachtet und dachte, wie krass. Was haben wir eigentlich alles verloren über diese Jahre? Wir sind so überkultiviert.
Ja.
Und das war ein eine krasse Erkenntnis. Die hat ganz schön gut getan.
Mhm. Danke fürs Teilen.
Gerne.
Darf ich noch nach dem zweiten Herrn fragen?
Ja, wir haben so gelacht. Das hätte ich nie erwartet. Wirklich, wir haben so gelacht. Da ich ja ganz schön angeschlagen war am Anfang, durfte ich in ein Zelt. Wir dürfen auch da in einem Zelt schlafen, wenn wir das möchten übrigens. Also es soll natürlich gerne unter freiem Himmel geschlafen werden. Aber da ich doch echt nicht fit war, haben die ein paar Zelte mit dabei. Und meine Wüstenfreundin Habibi, sagen wir immer zueinander jetzt, Sabrina, sie hat auch gesagt, ach, sie würde gerne doch auch im Zelt übernachten. Und dann haben wir zusammen im Zelt übernachtet und haben sofort eine innige Freundschaft entstehen lassen. Das war ganz toll. Und wir haben gelacht in all dieser Trauer. Es war so schön. Und natürlich angestoßen durch Gespräche über unsere Kinder und über eigentlich ganz traurige Themen, die uns total belasten, kamen wir in irgendwelche Schleifen von irgendwelchen Gedanken oder irgendwelchen Stories, die da irgendwie dazugehören oder auch natürlich makabere Sachen, was wir uns schon alles anhören mussten. Also ich glaube, der klassische, also da sind wir tatsächlich vor Lachen zusammengebrochen, während wir so wanderten in der Wüste. Haben wir erzählt und geredet und dann sagte ich, weißt du, was mich am allermeisten wirklich nervt, wenn immer, und das sagen wirklich viele, und ich entschuldige mich jetzt schon, dass ich den Leuten auf die Füße trete, aber ach, du bist so stark. Oh, und dann guckte sie mich an und wir haben so gelacht, weil es so absurd ist. Man ist ja überhaupt nicht stark. Man hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder man tritt aus diesem Leben raus oder man macht irgendwie weiter. So, und dann, das hat nicht so viel mit stark zu tun, glaube ich. Es hat eher was mit Überleben zu tun. Ich weiß, ne, man weiß schon, was dahinter steckt und so. Das sind ja nur die wohlwollendsten Gedanken, aber das ist wirklich, das beinhaltet nämlich, dass man nicht schwach sein darf, wenn man das so immer gesagt bekommt. Aber ich möchte gerne auch schwach sein dürfen. Naja, auf jeden Fall haben wir darüber so gelacht und über ganz viele andere Dinge und auch abends am Lagerfeuer, dass ich gedacht habe, wie gut es tut, in einem Rahmen zu sitzen, der das einfach hergibt und möglich macht und dass man über viele Dinge nicht sprechen muss, weil die irgendwie so klar sind. Ich bin nicht so ein Fan von Selbsthilfegruppen für mich selber persönlich, ja. Ich weiß, ich tue mich da immer schwer mit. Und ich kann aber das verstehen, dass das wichtig ist, wenn man sich manchmal mit Leuten umgibt, die dasselbe teilen. Das habe ich da auch erfahren. Ja, das war sehr gut getan. Das war, ja, wie man sich vorstellen kann, hat man nicht so oft Lachkrämpfe in solchen Phasen. Deswegen war das echt schön, dass da ein bisschen Leichtigkeit auch war.
Es erinnert mich auch ein bisschen daran, man sagt ja auch, dass Kinder in der Trauer, also dass es wie Pfützenspringen ist, so ein bisschen. Mhm. Also, dass sie traurig sind und dann plötzlich auch wieder fröhlich und lachen können und also als jedes Springen in verschiedene Gefühle.
Ja.
Und manchmal habe ich den Eindruck, dass man sich als Erwachsene, also es muss ja irgendwas passiert sein oder man muss sich ja irgendwie weiter entwickelt oder verändert haben, dass man sich das irgendwie nicht erlaubt, sondern dass man vielleicht auch manchmal in einem Gefühl dann irgendwie verharrt. Und das finde ich jetzt gerade so schön zu hören von dir, dass in der Wüste der Raum war, auch mal wieder in andere Gefühle reinzugehen,
mhm,
ohne deswegen zu sagen, ich traue jetzt nicht mehr. Weißt du, wie ich meine?
Genau. Ich glaube, dass das für Trauernde, aber auch für das Umfeld eine große Herausforderung ist, weil vielleicht, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man traut sich vielleicht manchmal sogar gar nicht,
mhm,
einfach mal einen normalen Tag zu haben.
Ja.
Selbst wenn sich das wenn sich das gut anfühlt, dass man denkt, boah, heute ist echt mal alles okay. Nicht so ein starker Schmerz. Und ich bin einfach mal fein heute. Das traut man sich vielleicht sogar nicht, weil man dann von außen denkt man, ach so, cool, ihr geht's besser, super.
Das bleibt jetzt so.
Genau, ja. Da ist so wenig Flexibilität der anderen, die einen so umgeben. Klar, man kann es ja auch schwer nachvollziehen, aber dass man nicht als manisch-depressiv abgestempelt wird, ist vielleicht Glück sogar noch da drin. Es ist tatsächlich so ein Thema, dass man sich das vielleicht auch nicht traut, weil man dann entweder gesagt bekommt, ja, wie, ich habe das auch schon erlebt, nicht mit mir, sondern über jemand anderen. Ja, krass, ne? Jetzt ist so für die jetzt schon wieder so, als ob jetzt nichts mehr ist. Und dann denke ich mir, lass die Leute sich doch bitte so verhalten, wie es gerade geht. Und das steckt schon noch in vielen Menschen drin. Ich glaube schon, dass wir dann auch so einen Umschwung gerade haben, weil die jungen Leute ja viel mehr irgendwie zu ihren ganzen Gefühlen stehen können teilweise. Aber das ist ein Thema, ganz großes sogar. Und ja, man hat Sorge, sich mal normal zu verhalten, weil dann wird man ja gleich, ach so, du läufst jetzt wieder rund? Okay, dann können wir jetzt mal weitermachen.
Ja.
Das passiert dann ganz schnell.
Back to business. Ja.
Genau. Und das geht aber nicht. Das finde ich auch nicht so fair. Weil die wissen zum Beispiel manchmal wirklich, ich bin da ganz offen, hänge ich zu Hause 2 Tage und bin total am Ende meiner Kräfte. Also wenn dann mich jemand sehen würde, der würde mich wahrscheinlich am liebsten gleich irgendwo einliefern. Und so Tage habe ich und dann wache ich am nächsten Tag auf und sage, okay, krass, heute ist besser, okay, alles klar, geht wieder. Und dann kommt man irgendwo hin und wenn man dann so gesagt, ah ja, dann denken die sich, ah ja, cool, ach, die sieht ja super aus, ist auch ganz oft, Mann, du siehst richtig gut aus. Dafür, dass ich ein Kind verloren habe. Das ist ein eingeklammerter Satz schon oft
das dahinter. Hörst du dann.
So. Das hört man so raus, genau. Und ich weiß, dass es immer irgendwie gut gemeint und so, aber das ist das, wo wir mit dealen müssen, sozusagen, ja.
Wenn du einen Satz formulieren müsstest, dürftest, zu der Zeit in der Wüste, wie würde dieser lauten? Oder auch ein Wort?
Ein Wort. Oh wei, ich habe so viele Bilder im Kopf und so viele Gefühle. Ich würde sagen, Wüstenwunderkerze. Ja.
Magst du es so stehen lassen oder ein paar Sätze?
Ich habe noch eine Sache für mich, vielleicht sage ich das noch dazu. Ich habe gesagt, auch, dass diese Wüstenerfahrung wie ein goldener Schnatz ist. Wer Harry Potter kennt, weiß, was das ist. Das ist so ein goldener Ball. Und wenn man den fängt, dann geht er immer für den Besitzer auf und hat so schöne, sanfte, zarte Flügel und ist ganz friedlich und schwirrt so vor einem rum, so ein goldener Ball. Und das ist für mich die Wüste, weil wenn wir dorthin gehen, dann erschaffen wir die Atmosphäre, die da ist, in der Gruppe, mit den Menschen zu diesem Moment, zu dieser Zeit. Und wenn jemand anders dahin geht, wird er das auch tun, aber nicht das. Also, und man kann es auch nicht in irgendeiner Form reproduzieren. Das kann man ja sowieso im Leben nicht so gut, aber es geht einfacher an anderen Orten als in der Wüste, geht das überhaupt nicht. Und das ist das Tolle. Das ist so ein Geschenk. Und ich habe gesagt, das kann uns niemand mehr nehmen. Und immer wenn ich an die Wüste denke, dann öffne ich mir diesen goldenen Schnatz, der in mir drin ist und zehre davon. Und es beruhigt mich auch irgendwie. Also die Wüste ist für mich Gold.
Schönes Bild, ja.
Ja.
Zum Abschluss, was würdest du sagen, für wen ist das Angebot was? Oder diese Erfahrung?
Diese Erfahrung ist wirklich für jeden was. Man braucht keine Angst haben. Und man ist wunderbar begleitet. Wir leben in einer modernen Zeit. Also alles ist möglich, dass man sich wirklich keine Sorgen macht. Auch körperlich ist das eigentlich für jeden. Ein gebrochenes Bein ist jetzt tatsächlich sehr ungünstig. Aber wenn man normal alles so benutzen kann an seinem Körper, dann kann man diese Reise sehr gut mitmachen und ich kann es jedem empfehlen. Man kann sich austauschen, man kann aber auch in die Stille gehen, wenn man das braucht. Es ist alles möglich für einen und man wird sehr gut begleitet und getragen. kann es nur empfehlen. Und ich werde auch wieder mitfahren. Das steht schon fest.
Im Februar 25.
Ganz genau.
Geht der nächste Trupp los.
Genau. Der Förderverein war so begeistert und angetan, dass sie gesagt haben, das muss jetzt jedes Jahr stattfinden.
Wo finde ich mehr Infos, wenn ich mich für das Angebot interessiere?
Ich glaube, es wird jetzt aktuell in den nächsten Tagen online gestellt. Mhm. Also krebskranke Kinder e.V. Tübingen ist erste Informations- und Anlaufstelle. Da müsste es irgendwo auf der Homepage vielleicht erscheinen.
Wir werden es verlinken.
Genau. Und ich glaube auch bei Verwaiste Eltern e.V. wird es wahrscheinlich auch angeboten. Also überall in diesen Netzwerken für Eltern mit, für trauernde Eltern. Mhm. Ich denke, da wird man es finden.
Auch mehr zu den Kosten, der ganz Packliste, genau. Alles Mögliche.
Da ist alles dabei, genau. Mhm.
Zum Abschluss vielleicht noch drei Dinge, die du auf jeden Fall mit in die Wüste nehmen würdest.
Mein Burnus.
Ja.
Feuchttücher.
Okay.
Und was nehme ich auf jeden Fall mit? Auf jeden Fall muss ich irgendeine Feuchtigkeitskur für meine Haare mitnehmen. Völlig absurd, aber das wäre sehr schlau, wenn ich das mitnehme. Genau.
Sehr gut.
Ja.
Wie geht's dir jetzt?
Gut, es ist immer schön, wenn ich über die Wüste reden kann.
Mhm.
Und es ist immer ein Stück, schnürt es mir natürlich den Hals zu, weil es meine geliebte Tochter Lilly betrifft und ich sie lieber hier hätte und es ihr zeigen könnte, wie schön die Wüste ist und all diese Dinge. Aber jetzt mache ich das alleine auf dieser Welt und trage sie einfach in meinem Herzen mit. Das ist immer der kleine und große Wehmutstropfen, der dabei ist, wenn ich diese Dinge erlebe. Ich erlebe wirklich viele schöne Dinge, aber es ist immer ein Teil der Traurigkeit mit dabei. Das ist so. Aber die Wüste ist heilend. Es schafft nicht so viel Heilung, aber die Wüste schafft das.
Vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
So gerne. Vielen Dank, liebe Anna. Ich freue mich total, dass ich das mit dir machen durfte. Dankeschön.
Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eigene Ideen oder Themenvorschläge für neue Beiträge haben oder vielleicht auch selbst einmal Gast im Podcast Wegbegleiter sein möchten, dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder unter www.landestelle-bw-wegbegleiter.de. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und vielleicht lernen auch wir uns bald kennen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anna Lammert.